Heute sollen sie abstimmen, ob Anklage erhoben wird. Anklage gegen den amtierenden US-Präsidenten auf Amtsenthebung. Thilo Kössler, Deutschlandfunk-Korrespondent in Washington. Sie haben die Debatte seit heute Nachmittag verfolgt. Wo steht die Debatte denn gerade?
Also inhaltlich dreht sich die Debatte um immer dieselben Punkte. Auf der Seite der Demokraten werden die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses begründet. Auf Seiten der Republikaner stoßen diese Vorwürfe auf eine Front der Ablehnung. Formal befindet sich das Repräsentantenhaus in der Phase der Aussprache, die nach genauen Regeln verläuft. Es gibt je einen Vorsitzenden auf jeder Seite, der jeweils einen neuen Redner ans Pult bittet und ihm 1 bis 2 bis 3 Minuten Redezeit gewährt. Zuvor überziehen sich die beiden Vorsitzenden in kurzen Repliken jeweils mit Argumenten. Das Ganze kann dauern. 6 Stunden sind für diese Debatte angesetzt. Abgestimmt wird in etwa 2-3 Stunden. Über das Ergebnis kann es keinen Zweifel geben. Die Demokraten haben hier im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Und diese Mehrheit ist so stabil, dass das Impeachment-Verfahren sicher auf den Weg gebracht werden kann. Aber wir wissen alle, im Senat, wo das Impeachment-Verfahren dann verhandelt wird, sieht das Ganze ganz anders aus. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Und dort wird das Verfahren dann sicherlich zu Fall gebracht werden.
Ja, Sie haben es angesprochen, den Senat, wo dieses Verfahren dann geführt werden wird. Da es ja, wie Sie sagen, sehr unwahrscheinlich ist, dass Donald Trump dort dann scheitern wird, dass er sein Amt verlieren wird. Warum versuchen es die Demokraten dann überhaupt?
Ja, Sie haben gewissermaßen die Moral auf Ihrer Seite, Herr Brandes. Sie sagen, die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs, der Behinderung des Kongresses sind so schwerwiegend, wir können gar nicht anders, als dieses Verfahren auf den Weg zu bringen. Nancy Pelosi hat das ja gerade in dem O-Ton gesagt. Sie berufen sich auf Ihren Amtseid und auf Ihren Verfassungsauftrag. Sie haben eben nicht nur als Abgeordnete Kontrollrechte gegenüber dem Präsidenten, Sie haben Kontrollpflichten gegenüber der Exekutive. Und die müssen sie wahrnehmen, sagen die Demokraten. Dies umso mehr, als die Loyalität der Republikaner mehr beim Präsidenten als bei der Verfassung zu liegen scheint. Aber bei den Demokraten gibt es doch eine bange Frage. Sie lautet, nützt es uns eher oder schadet es uns eher, dieses Verfahren? Auf Seiten Trumps scheint die Sache relativ klar zu sein. Er kann mit diesem Impeachment, das er als Hexenjagd tituliert, als Putschversuch, bei seinen Anhängern Stimmung machen. Er kann sie mobilisieren. Auf Seiten der Demokraten ist das zweifellos komplizierter. Den Demokraten ist es nicht gelungen, den Großteil der Amerikaner von diesem Impeachment zu überzeugen. Und es sieht auch nicht so aus, dass es ihnen gelingen würde, ihre Anhänger tatsächlich zu mobilisieren. Es fällt zusammen mit ihrem Vorwahlkampf auf der Suche nach einem Präsidentschaftskandidaten. Und selbst viele demokratischen Wähler sagen, das ist uns lästig. Wir wollen, dass das so schnell wie möglich hinter uns bleibt.
Und trotzdem reagiert Donald Trump ja sehr dünnhäutig. Er hat 6 Seiten Beschimpfungen an Pelosi geschickt. Auch heute hat er in Großbuchstaben getwittert. Hat er also doch Angst vor dem Verfahren?
Er hat einen wütenden Brief vor allen Dingen geschrieben an Nancy Pelosi und da hat man in der Tat den Eindruck, dass er sehr dünnhäutig ist. Er hat protestiert gegen diesen Impeachment-Kreuzzug, wie er es genannt hat. Die Demokraten seien es, die Amtseide brechen, die Verfassung brechen, der amerikanischen Demokratie den Krieg erklären. Sie seien es, die Demokratie untergraben und die Justiz behindern. Er spricht von einem Putschversuch, von einer beispiellosen Hexenjagd. Das sind starke Worte, die immer nach demselben Muster ablaufen. Donald Trump greift die Vorwürfe gegen sich auf und richtet sie dann gegen den politischen Gegner. Und das Ganze speist er über Twitter ein. Heute schrieb er zum Beispiel, die radikale Linke würde ihn anklagen, obwohl er überhaupt nichts Falsches getan habe. Das heißt, er widmet die ganze Geschichte um und stilisiert sich als unschuldiges Opfer. Das vertieft die Spaltung des Landes, das treibt den Keil in die Gesellschaft immer tiefer, das sorgt für Verunsicherung. Denn irgendwie, Herr Brandes, kommt ja alles durcheinander. Hier sind mehrere Wahrheiten unterwegs. Donald Trump schafft eine Gegenwelt zu den Fakten, die Zeugen allesamt ja bestätigt haben. Das ist gewissermaßen ein Gegenuniversum, das im Widerspruch zu den Fakten steht. Aber in den Echokammern werden seine Behauptungen begierig aufgegriffen. Und der Fernsehsender Fox News spielte eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe eine Zahl gelesen, die ich sehr erschreckend finde. Eine Umfrage von AP sagt, mittlerweile sind 50% der Amerikaner nicht mehr in der Lage oder fast 50% der Amerikaner nicht mehr in der Lage, zwischen richtigen und falschen Informationen zu unterscheiden. Was ist wahr, was ist nicht wahr, das ist eine fatale Entwicklung dafür.
Danke, Thilo Kössler, live aus Washington. Und mitgehört hat Konstanze Stelzenmüller. Sie ist Juristin, lebt seit vielen Jahren in Washington, arbeitet als Analystin für die Denkfabrik Brookings Institution. Guten Abend.
Schönen Abend, sind gerade mal 5 Jahre. Naja, ganz immer, so lange noch nicht.
Naja, gut, aber ist doch lang genug, um sich auszukennen. Ja. Frau Stelzenmüller, tun sich die Demokraten einen Gefallen mit diesem Amtsenthebungsverfahren ohne Aussicht auf Erfolg?
Das ist eine wirklich gute Frage. Aber ich glaube, die Demokraten würden selber antworten, sie hatten keine Wahl. Die beiden Vorwürfe gegen Trump, die Thilo Kössler eben genannt hat, Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses, sind so evident begründet, dass die Demokraten sich hätten vorwerfen lassen müssen, dass sie die Verfassung ignorieren, wenn sie das Verfahren auf Amtsenthebung nicht eingeleitet hätten, trotz der evidenten Polarisierung und der Aussicht auf Scheiterung im Senat. Auf Scheitern im Senat, Entschuldigung.
Nun haben ja viele Beobachtende immer wieder gesagt, wenn auch Republikaner gegen Trump im Senat stimmen sollen, um dort eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, dann braucht es eine Smoking Gun, also den schlagenden Beweis für eine wirklich schwere Verfehlung Trumps. Ist so eine Smoking Gun in Sicht?
Also nochmal, ich glaube, die Demokraten oder auch viele normale Bürger würden sagen, die Smoking Gun, buchstäblich übersetzt mit dem rauchenden Colt, also sozusagen das Gewehr, an dem noch die Schmauchspuren sind, sodass man weiß, sozusagen, dass es dem Täter gehört, daher kommt der Ausdruck, liegt in der Tatsache, dass Trump selber das Transkript seines Gespräches mit dem ukrainischen Präsidenten veröffentlicht hat. Das ist, und wir haben mehrere Zeugen, die dabei waren, mitgehört haben und bestätigen konnten, dass das geschehen ist, was hier behauptet wurde. Das heißt, die Smoking Gun gibt es längst. Und das eigentlich Dramatische, manche würden auch sagen Skandalöse, an diesen zwei Welten in Amerika, die Thilo Kössler vorhin beschrieben hat, ist, dass die Gegner des Amtsenthebungsverfahrens, und das sind momentan anscheinend 100% der Republikaner im Kongress, sagen, die Fakten interessieren uns nicht. Und die Tatsache, dass hier eine offensichtliche Rechtsverletzung vorliegt, interessieren uns auch nicht. Wir behaupten einfach das Gegenteil. Und dass so viele amerikanische Bürger bereit sind zu sagen, gut, dann sehen wir das auch so.
Aber was kann dieses Verfahren dann bringen? Was kann es noch an Aufklärung bringen? Denn eigentlich liegt ja alles auf dem Tisch.
Also zunächst mal würde ich als Juristin sagen, es ist immer gut, wenn der Tathergang geklärt wird. Wenn die Fakten in einem ordentlichen Verfahren auf den Tisch gelegt werden und dokumentiert sind, so dass sie nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Politik und Historiker frei verfügbar sind. Das kann sich im Nachhinein noch als nützlich erweisen. Wir wissen in der Tat, glaube ich, schon jetzt, dass wir im Senat eine Ablehnung erleben werden. Und wir können uns, glaube ich, momentan angesichts der Umfrage alle vorstellen, dass das auf den Wahlkampf keine Auswirkung hat, beziehungsweise die jeweiligen Lager in ihren Meinungen nur bestätigen wird. Trotzdem, ich glaube, die Demokraten hätten sich und der Verfassung einen Schaden zugefügt, wenn sie das nicht getan hätten. Insofern hatten sie gar keine andere Wahl.
Jetzt ist ja immer die große Frage, Sie haben gerade gesagt, vielleicht wird es gar keine Auswirkungen auf den Wahlkampf haben, aber es könnte ja auch sein, dass es einer Seite geradezu schadet, zum Beispiel den Demokraten, dass sie jetzt dieses Verfahren führen, weil Trump dann immer sagen kann, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Also was glauben Sie, wem wird am Ende im Wahlkampf dieses Verfahren mehr schaden?
Also ich würde darauf kontern, dass den Demokraten, glaube ich, momentan mehr schadet, die Tatsache, dass sie keinen überzeugenden Kandidaten haben. Das ist in allen Umfragen erkennbar, dass das die demokratischen Stammwähler am meisten bewegt. Es gibt den schönen Satz über das demokratische Wahlvolk, a party waiting to fall in love, die verlieben sich gerne in ihre Kandidaten. Und die vier, die jetzt sozusagen an der Spitze stehen, das sind der Senator aus Vermont, Bernie Sanders, der junge Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, der frühere Vizepräsident von Obama, Pete Biden, und Herrgott, jetzt habe ich den vierten vergessen, helfen Sie mir auf die Spur. Sehen Sie, das ist das Problem hier. Die vier, die momentan zur Debatte stehen, sind alle nicht erkennbar. die Wunschfigur der Demokraten. Und das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem. Das ist, und das ist eigentlich auch dramatisch angesichts der Tatsache, dass es sich bei Trump um einen Kandidaten handelt, der demokratische Werte, demokratische Überzeugungen auf eine Weise in Frage gestellt hat, verletzt hat, verhöhnt hat, wie kaum ein republikanischer Präsident in diesem Jahrhundert. Da muss man schon ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um seinesgleichen zu suchen. Vermutlich würde man ihn zuletzt bei Andrew Jackson finden, dem ersten Präsidenten, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde.
Und das am Ende ja dann auch gescheitert ist. Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington, live im Deutschlandfunk. Danke Ihnen für das Gespräch heute Abend.
Gern geschehen. Schönen Abend noch.
Und wir gehen zurück nach Deutschland. Der Vermittlungsausschuss hat es geschafft. Morgen kann der Bundestag über das Klimapaket abstimmen. Am Freitag dann der Bundesrat. Was die Einigung möglich gemacht hat, erläutert Johannes Kuhn.
Die Vorarbeit zum Klimakompromiss hatte in der Nacht zum Montag bereits eine Arbeitsgruppe geleistet. Am Mittwoch dann benötigte der Vermittlungsausschuss nur etwas mehr als eine Stunde für die verbliebenen Details und die Verabschiedung.